Deutschlandfunk Kultur Breitband.
383 Milliarden US-Dollar Umsatz hat Apple im vergangenen Jahr gemacht. Das Geschäft läuft, denn Apple-Produkte sind nicht nur schick und teuer, sie sind auch bequem, denn im Apple-Ökosystem greift alles nahtlos ineinander. Jetzt aber Schluss mit dem Werbepart, denn wo Licht ist, gibt es auch viel Schatten. Sobald man sich nämlich aus dem bequemen Ökosystem von Apple herausbewegt, wird es schwierig. Und das ist nicht der einzige Vorwurf, den der Konzern sich gefallen lassen muss. Sowohl das US-Justizministerium als auch die EU-Kommission sind der Meinung, Apple verzerrt den Wettbewerb. Caroline Born erklärt, worum es in der US-Wettbewerbsklage und beim EU-Verfahren geht.
Als digitale Türsteher bezeichnet die EU-Kommission 6 Internetkonzerne. Und zwar, weil sie aufgrund ihrer schieren Größe verhindern können, dass Konkurrenten neben ihnen eine Chance haben. Einer dieser Türsteher ist der iPhone-Hersteller Apple. Dem kalifornischen Unternehmen wirft die EU-Kommission vor, seine Marktmacht zu missbrauchen und hat deshalb gleich mehrere Verfahren eröffnet.
We've been able to solve that with merely a discussion. It would have been resolved by now.
Wenn wir das Problem durch eine bloße Diskussion hätten lösen können, dann wäre es schon längst gelöst, sagt EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Apple hält sich nach Ansicht der EU-Kommission nicht an die Regeln des Digital Markets Act, kurz DMA, das neue Digitalgesetz der EU. Es geht unter anderem darum, dass Apple eigene Angebote bevorzugen soll. So können Nutzer vorinstallierte Apps wie Fotos nicht löschen oder ohne großen Aufwand den Standardbrowser oder die Standardsuchmaschine ändern. Außerdem muss es Apple den App-Entwicklern ermöglichen, die User auf Angebote außerhalb des App Stores hinzuweisen, die möglicherweise billiger sind. Apple wehrt sich, sagt, man habe Feedback eingearbeitet, sodass der App Store DMA-konform sei. Der Branchenverband CCIA kritisiert die Verfahren als überstürzt. Die neuen Regeln gelten seit Anfang März, sind aber keine Überraschung für die Unternehmen, findet EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton.
Ce n'est pas une surprise pour les gatekeepers. Ils savent depuis novembre 2022 quelle va être notre loi.
Die Konzerne hätten seit November 2022 gewusst, so Breton, dass das Gesetz kommen wird. Damit will die EU erstmals bestimmte Verhaltensweisen von Anfang an verbieten, damit sie gar nicht erst begangen werden, statt bestimmte Wettbewerbsverstöße erst im Nachhinein zu verfolgen, mit Kartellverfahren, die sich über Jahre ziehen können. Eine solche Strafe hat die EU verhängt, noch kurz bevor der DMA in Kraft getreten ist. Margrethe Vestager.
Today the commission has fined Apple.
Die Kommission verurteilt Apple zu 1,8 Milliarden Euro wegen des Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung auf dem Markt von Musikstreaming-Apps.
Apple soll die Konkurrenz jahrelang benachteiligt haben, und zwar bei den Zugangsbedingungen für Anbieter in App-Stores. Der Konzern kontert, es gibt keine stichhaltigen Beweise, dass dadurch Verbraucher geschädigt werden, und will in Berufung gehen, gegen eine Strafe, die ein Viertel seines Gewinns pro Quartal beträgt. Eine weitere Wettbewerbsstrafe, wenn auch geringer, droht Apple in den USA. Dort hat Justizminister Merrick Garland Klage eingereicht.
Apple has maintained monopoly power.
Apple hat seine Monopolstellung nicht nur behalten, weil es im Wettbewerb vorne lag, sondern auch, weil es gegen Kartellgesetze verstoßen hat.
Der Vorwurf: unfairer Wettbewerb, in dem Apple Konkurrenten Zugang zu Hard- und Softwarefunktionen seiner Geräte verweigert und eigene Angebote, zum Beispiel Apps, bevorzugt hat.
Ja, wie gefährlich können diese beiden Prozesse Apple werden? Darüber habe ich mit Martin André gesprochen. Er ist Privatdozent für digitale Medien an der Universität Köln und hat das Buch Big Tech muss weg geschrieben, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Apple wird Marktmissbrauch vorgeworfen und tatsächlich werden die bequemen Apple-Produkte, bei denen alles ineinander greift, oft mit einem goldenen Käfig verglichen, nach dem Motto, man kann sich zwar auf die Produkte verlassen, aber ist auch abhängig von Apple. Sich für alternative App-Anbieter zu entscheiden, ist gar nicht so einfach, wenn man gleichzeitig auch bei Apple bleiben will. Und zuerst habe ich Martin André gefragt, woran man das genau festmachen kann.
Ja, erstmal ist besonders schön, dass wir diesen Käfig, wie Sie ihn genannt haben, auch erstmals genau vermessen haben. Das haben wir mit dem Atlas der digitalen Welt gemacht und wir können tatsächlich eben auch empirisch zeigen, dass diese unterschiedlichen Produkte von Apple halt unheimlich stark aufeinander verweisen. Also Apple Maps, Apple Music, der Apple Messenger, der Apple App Store und natürlich auch der Safari Browser. Und auf diese Art und Weise erzielt Apple dann auch unglaublich hohe Nutzungszeiten auf all diesen Angeboten, weil diese verschiedenen Angebote natürlich nahtlos ineinander übergreifen. Die sind häufig vorinstalliert und das ist genauso, wie Sie das sagen. Das ist ja alles total easy und bequem für den Verbraucher, die Verbraucherin, aber genau das ist eben auch das Problem.
Genau, wie sieht das Problem aus? Was ist aus Ihrer Sicht die Schattenseite?
Ja, ich kann das mit einem provokativen Beispiel vergleichen. Sie kennen wahrscheinlich diese App WeChat in China. Die ist auch total bequem für die Verwender, weil da ist eigentlich alles drauf. Social Media, Messenger, Bezahldienste, Mini-Programme wie Taxidienste, Essenskuriere. Die Menschen machen mittlerweile einfach alles mit WeChat. Und das Doofe ist nur, dass eben die Menschen dadurch kontrolliert werden von einem riesengroßen Unternehmen. Und da merken wir eben, im Fall von China ist es natürlich dann so, da steht auch noch die chinesische Regierung dahinter, dass hinter diesem bequemen Ineinandergreifen ganz verschiedener Services eben eine Gefahr für die Menschen steckt. Denn die werden immer abhängiger von einem konkreten Anbieter.
Sie haben das Beispiel WeChat jetzt beschrieben. Gehen wir mal nochmal zurück auf Apple. Wenn ich mich jetzt aus diesem bequemen Ökosystem herausbewegen will und parallel einen anderen Service nutzen möchte, was passiert dann?
Ja, am besten macht man das an Beispielen, denn das ist ja kompliziert. Ein Beispiel könnte eben der App Store sein. Sie müssen sich das erstmal so vorstellen, dass es bisher so war, dass Sie ja überhaupt nirgendwo anders auf einem iPhone Apps beziehen konnten. Dies ging tatsächlich nur über den App Store. Es ist eben auch ein klassisches Monopol. Und da hat der Digital Markets Act gesagt, so stopp, ihr müsst diesen App Store jetzt öffnen. Und tatsächlich hat Apple das auch getan, hat aber im nächsten Schritt dann die Konditionen für die App-Anbieter so schlecht gemacht, dass diese Möglichkeit, Apps jetzt auch außerhalb des App Stores zu beziehen, äußerst unattraktiv ist und hat eigentlich damit natürlich auch die ganzen Zielsetzungen des Digital Markets Acts ausgehebelt.
Welche Konsequenzen daraus sich für die EU ergeben, nämlich ein Verfahren aufzusetzen, darüber sprechen wir gleich. Ich will noch mal ganz kurz bei Apple bleiben, denn es geht ja nicht nur, ich sage in Anführung, nicht nur um die Verbraucherinnen, also salopp gesagt um den reinen Konsum, sondern auch um unsere Demokratie. Das sagen Sie zumindest in Ihrem Buch Big Tech muss weg, das vergangenes Jahr erschienen ist. Da stellen Sie die These auf, dass Big Tech, also auch Apple, gefährlich ist für unsere Demokratie. Warum?
Ja, das ist völlig richtig, denn eigentlich sind es dieselben Mechanismen, die den freien Wettbewerb abschaffen, wie wir es gerade beschrieben haben, und die eben gleichzeitig auch die Demokratie abschaffen. Und das kann ich auch an einfachen Beispielen zeigen. Wir sprechen ja hier über Monopole oder marktbeherrschende Stellung, und diese Monopole sind besonders dort gefährlich, wenn es um Meinungsbildung geht. Ja, das wissen Sie zum Beispiel auch, dass wir in Deutschland auf dem Feld der Medien keine Monopole erlauben. Das heißt zum Beispiel, RTL dürfte niemals 80% oder 90% Marktanteil in einer Mediengattung wie Fernsehen haben. Und wir haben jetzt die Situation, dass eben ganz viele Mediengattungen der Zukunft von Monopolen oder Oligopolen belegt sind. Und das ist eigentlich ganz interessant, das hier im Radio zu machen, weil wenn Sie sich jetzt fragen, was ist denn das Radio der Zukunft, dann ist das natürlich Audio-Streaming, und da sehen Sie hauptsächlich ein Duopol, das ist Apple und Spotify, und da sehen Sie eben auch, dass die Digitalkonzerne damit in Zukunft eigentlich die Medien der öffentlichen Meinungsbildung natürlich auch kontrollieren. Und das ist ein erhebliches Problem für die Demokratie, ganz jenseits von den massiven wirtschaftlichen Schäden.
Beim Radio kann man es vielleicht noch ein bisschen relativieren, Herr André, denn wir setzen auch noch auf Digital Broadcasting. Aber natürlich haben Sie recht, dass sehr viel unserer Programme auch über Stream empfangen wird.
Das ist völlig richtig. Übrigens, das ist dasselbe Problem für alle Anbieter und alle Mediengattungen. Das heißt, Sie haben insofern recht, dass es diese Angebote gibt. Aber das ist ja das Schöne an unseren Nutzungsmessungen. Wenn wir uns dann anschauen, wo ist denn die Nutzung in der digitalen Sphäre, dann ist sie hauptsächlich auf den Plattformen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Das ist dasselbe zum Beispiel für die Verlage. Es gibt die Angebote der Verlage natürlich auch auf eigenen Domains. Aber die Menschen sind dann hauptsächlich auf Social Media. Das heißt, sie sind auf Instagram. Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Und auf diese Art und Weise werden dann natürlich die unabhängigen Anbieter von den Plattformen ausgetrocknet. Und genau darin ist auch ganz konkret die Bedrohung für unsere Demokratie zu sehen.
Und weil das so ist, gibt es jetzt im Fall von Apple gleich zwei Verfahren. Wir haben es im Beitrag gehört. Einmal in den USA, der iPhone-Konzern habe Wettbewerb unterdrückt und Innovationen verhindert, weil er Konkurrenten Zugang zu Hardware- und Softwarefunktionen seiner Geräte verweigert und eigene Angebote, zum Beispiel Apps, bevorzugt. So der Vorwurf in den USA. In Europa wiederum hat die EU-Kommission ein Verfahren gegen Apple eröffnet, weil sie vermutet, dass der Konzern gegen den Digital Markets Act DMA verstößt. Und der DMA soll dafür sorgen, dass die großen Digitalkonzerne ihre Position als Gatekeeper ihrer Plattform nicht mehr missbrauchen, um Konkurrenten zugunsten ihrer eigenen Dienste zu benachteiligen. Schauen wir erstmal auf das europäische Verfahren. Sie hatten es schon erwähnt, Herr André, Apple hatte ja Änderungen bereits umgesetzt und alternative App-Stores auf dem iPhone erlaubt. Das heißt, dass man Apps künftig nicht mehr zwingend nur aus Apples App Store herunterladen muss. Aber die Änderungen sind für die EU anscheinend nicht genug. Warum?
Also, weil es erstmal völlig offensichtlich ist, dass es diese monopolistischen Verhältnisse gibt. Und zweitens sehen wir an den Redaktionen der Digitalkonzerne, dass sie die Vorgaben der EU in ihrer Sinnhaftigkeit versuchen zu umgehen oder einfach ignorieren. Ich glaube übrigens, dass es absichtlich erfolgt, denn es gibt ein Narrativ, kann man sagen, von den Digitalkonzernen, das in etwa so lautet: Das Netz muss frei bleiben, reguliert es nicht, denn wenn ihr versucht, es zu regulieren, dann wird es noch viel schlimmer. Und deswegen scheint es mir so zu sein, dass die Digitalkonzerne sogar alles dafür tun, damit genau das sichtbar wird, damit die Menschen am Ende so frustriert sind, dass sie dann denken, ja, das hat wieder nicht funktioniert mit der Regulierung. Das Gegenteil ist aber der Fall. Das heißt, die Digitalkonzerne ignorieren im Prinzip die Vorgaben. Sie könnten sie mit gutem Willen erfüllen und tun das nicht.
Zurück zu den Verfahren gegen Apple. Jetzt kommt noch in den USA die Klage des Departments of Justice hinzu, also des Justizministeriums. Dieses ist auch davon genervt, dass man bei Apple in einem goldenen Käfig sitzt und auch von außen niemand so richtig reinkommt. Was unterscheidet beide Verfahren, Europa, USA?
Ja, ist eine sehr gute Frage und es ist schwer, das einfach und in Kürze zu beantworten. Sie können zwei Hauptunterschiede erstmal festmachen. Sie müssen sich erstmal vorstellen, dass die USA ja durchaus auch profitieren von dieser Situation der digitalen Monopole. Denn diese Monopole sind ein riesiger Exportschlager. Das heißt, ja, auch die amerikanische Demokratie wird massiv durch die Plattformen geschädigt, aber sie verdienen wenigstens Geld daran. Für die EU ist es so, dass sie eigentlich nur Schaden davon trägt. Denn die Demokratie wird hier geschädigt, die Wirtschaft wird zerstört in den digitalen Zukunftsmärkten. So, und jetzt ist es eigentlich sehr interessant, dass die USA hier tätig werden, denn man muss auch wissen, dass weder in der EU noch in Deutschland Monopole aufgrund einer existierenden Gesetzesgrundlage wirklich effektiv zerschlagen werden könnten. Das ist in den USA prinzipiell möglich, wird aber seit ungefähr 25 Jahren, seit der Jahrtausendwende nicht mehr in der Rechtspraxis getan. So, und die Gesetzesgrundlage in den USA, die heißt Sherman Act. Und das erste Mal erfolgt jetzt ein solches kartellrechtliches Verfahren unter Bezugnahme auf den Sherman Act. So, jetzt könnte man natürlich Hoffnung haben, dass jetzt vielleicht doch was passiert. Allerdings muss man wissen, dass es zwei Supreme Court Entscheidungen gegeben hat, die diesen Sherman Act sehr, sehr stark einschränken, sodass auch meine Zuversicht hier gering ist. Ich fürchte, dass man zwar einen sehr mutigen Entschluss gefasst hat, dass man sich hier auf den Sherman Act bezieht, dass aber die Erfolgswahrscheinlichkeiten vor den amerikanischen Gerichten aufgrund dieser Supreme Court Entscheidung sehr, sehr eingeschränkt sind.
Aber man könnte sagen, diese Klage hat jetzt eine neue Qualität.
Ja und nein. Am Ende muss diese Klage erfolgreich sein. Und wir sehen aus den USA seit etwa 10 Jahren etwas, was ich so eine Art von Placebo-Politik nennen würde. Das heißt, wir sehen immer wieder Vorstöße, die aber meistens nicht erfolgreich sind. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir hier in Deutschland und in Europa verstehen, dass wir auf uns selbst gestellt sind. Das heißt, wir müssen diese schädlichen digitalen Monopole entflechten. Und deswegen glaube ich, dass wir hier ganz am Anfang sind. Und die Menschen haben draußen noch nicht mal wirklich ein Bewusstsein von diesen Gefahren, die da vor uns liegen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber berichten und dass wir die Menschen darüber aufklären.
Und dass die EU Stärke zeigt. Was erhoffen Sie sich von diesem Verfahren, das jetzt aufgesetzt worden ist? Kann es eine Wirkung zeigen?
Also in meinen Augen ist es so, dass die Digitalkonzerne eigentlich den Digital Markets Act öffentlich verhöhnen. Sie müssen sich zum Beispiel mal anschauen, dass Google im letzten Jahr munter weiter zum Beispiel die Preisvergleichsplattform mehr oder weniger heruntergedimmt hat und durch eigene Angebote ersetzt hat, während der Digital Markets Act ja in Vorbereitung war. Und Sie sehen analog die Aktivitäten von Apple, die ich gerade beschrieben habe, um diese Regelung zu umgehen. Das ist ganz klar ein Signal an die EU. Uns interessiert es nicht. Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, um uns darüber hinwegzusetzen. Das heißt allerdings auch, dass die EU jetzt wirklich in meinen Augen fast gezwungen ist, hier sehr, sehr hart zu reagieren. Denn sie kann sich das nicht gefallen lassen. Das würde bedeuten, dass wir in Europa unsere digitale Souveränität vollkommen abgegeben haben an die Digitalkonzerne. Wenn sie jetzt nicht hart reagiert, dann verliert sie in meinen Augen in der Öffentlichkeit jede Glaubwürdigkeit.